Wir haben es eben schon gehört in der Anmoderation. Heute geht es um Psalmen. Psalmen ganz allgemein, aber dann noch ein bisschen spezieller. Aber lasst euch da überraschen. Vielleicht erst mal ein paar Worte ganz kurz nur vorneweg. Die Psalmen, die haben eine lange Geschichte auf der Erde hinter sich gebracht. Entstanden sind sie so vom 8. bis 5. Jahrhundert vor Christus, und viele werden dem König David zugeschrieben. Und der hat dazu eine Leier oder eine Harfe gespielt. Und deshalb wird so ein Lied dann auch Psalm genannt, weil immer das altgriechische Wort Psalein, das heißt so viel wie ein Seiteninstrument spielen. Das gibt nun schöne und bekannte Vertrauenslieder in diesem Gebetsbuch. Bekannteste ist vielleicht Psalm 23. Hartmut, ich komme gleich auf den Predigttext. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch Psalm 103, wo es heißt, preise den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Das ist alles, ja, das sind so Wohlfühlsachen, ne? Es gibt aber auch Klagepsalmen, die von Einzelnen oder vom Volk Israel angestimmt werden. Und das ist immerhin, da war ich erstaunt, fast ein Drittel aller der 150 Psalmen. Doch immer wieder kommt der Beter dann oft auch zum Schluss zu einem überraschenden Wechsel, zu einer Wende. Da heißt es dann zum Beispiel im Psalm 30, du hast meine Klage verwandelt in Reigen. Und oft überwiegt dann am Ende der Psalmen die Freude am lebendigen Gott. Psalm 150 zum Beispiel, lobt Gott mit Posaunen, mit Psalmen und Harfen, mit Pauken, Reigen, lobt den Herrn. Hin und wieder fällt mir jedoch auch auf, dass in dem Psalm ein paar ziemlich ungeistliche Gedanken formuliert werden. Da stehen dann ziemlich schreckliche Sachen, die so gar nicht zu meinem Bild von Gott, zum Bild vom lieben Gott passen und nach meinem Empfinden auch eigentlich von einem frommen Menschen gar nicht formuliert werden dürften. Da bittet jemand, Gott möge den Feinden die Zähne im Mund zerbrechen. Psalm 58. Oder darum, die jungen Kinder des Feindes an einem Felsen zu zerschmettern. Psalm 137. Das sind Verse voller Gewalt, aus Wut und Zorn geboren. Ja, die Bibelforschung nennt das Fluch- oder Rachepsalm. Menschen, die in größte Bedrängnis geraten sind, bitten Gott, er möge ihre Feinde vernichten, zerbrechen, zerschmettern, ganz und gar. Ich will das nicht verschweigen. Ich habe mir dieses Predigtthema auch nicht ausgesucht, weil ich das so toll finde, aber weil unsere Geschwister in Neutin mich durch ihre Themenvorgabe für die Predigt am vergangenen Sonntag dazu brachten, habe ich mich mit einem Klage- oder Rachepsalm auseinandergesetzt. Der Psalm 137, der ist ein solcher und den werde ich auch gleich lesen. Und oft können wir mit solchen Gebeten auch überhaupt nicht viel anfangen, weil sie so befremdlich erscheinen. Und selbst Theologen geht das so. Und mich hat das bei der Vorbereitung auch erstmal etwas verstört. Übrigens aus den Wochenpsalmen, die so in die Perikopenordnung gehören, da ist zum Beispiel der Psalm 137 auch rausgelassen worden. Das lieber nicht. Also, jetzt zu Psalm 137. An den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Harfen auf. Denn die uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder sängen und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt uns eines von den Zionliedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Gedenke, Herr, den Söhnen Edoms, den Tag Jerusalems, wie sie sprachen, zerstört. Zerstört sie bis auf den Grund. Tochter Babel, du sollst verwüstet werden. Wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine Kinder nimmt und sie zerschmettert am Felsgestein. Da ist von Feinden in der Nachbarschaft Israels die Rede, den Edomitern und den Babyloniern im Osten. Und was die Menschen damals erlebt haben, versucht da irgendwie mich reinzufühlen, was die Menschen damals erlebt haben, das können wir heute vielleicht etwas nachvollziehen, wenn wir an das denken, was Menschen in der Ukraine seit etwa anderthalb Jahren erleben. Da ist Krieg und ich stelle mir vor, wie so ein ukrainischer Vater als Soldat mit diesem Psalm schreit und dabei vielleicht an Mariupol oder an Butscha denkt oder auch an Moskau. Gedenke, Herr der Söhne Edoms, den Tag Jerusalems, wie sie sprachen, zerstört sie bis auf den Grund. Tochter Babel, du sollst verwüstet werden. Wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast, wohl dem, der deine Kindlein nimmt und sie zerschmettert am Felsgestein. So ganz unverständlich, worum dieser Mann Gott bittet, der um seine Kinder, seine Familie fürchtet, das ist dann für mich, ist es für mich dann nicht mehr so. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, dass dies alles menschliche Kräfte überfordert. Verzweifelte Familien Gott bitten, er möge dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert. Selbst wenn es dann nötig ist, dass die Kinder der Täter getötet werden. Ich könnte auch nachvollziehen, wenn eine russische Mutter, deren Sohn dann in den Krieg gedrängt wurde, in ein solches Gebet einstimmt. Ihr wurde Sicherheit und ein geliebter Mensch genommen. Und sicher, es ist schrecklich, sich von Gott aus Angst um die Zukunft der eigenen Kinder, den Tod der Kinder, der Feinde zu wünschen. Aber ist es so unverständlich, rein menschlich gesehen? Doch ich erschrecke da auch ein Stück weit über mich selber, wenn ich darüber nachdenke. Ich fürchte, ich habe verlernt, das Böse in seiner ganzen Brutalität, so wie es sich nun mal darstellt, seiner ganzen Härte zu sehen, weil ich die Boshaftigkeit des Bösen nicht mehr so recht wahrnehme. nicht so sehe, wie sie wirklich ist. Weil ich mir angewöhnt habe, das Böse ja, psychologisch, pädagogisch zu erklären, es verständlich zu machen. Weil ich eigentlich daran glauben will, dass es dann nur wenige Schritte braucht, wenige Schritte der Einsicht, dass man auf die Seite des Guten wechselt. Gut, ich bin kein Opfer. Was aber das für Opfer des Bösen bedeutet, die mit Leib und Leben dafür bezahlen, das wird mir ein Stück weit bewusst, seitdem eben nur wenige Flugstunden entfernt an Europa eben so ein abscheulicher Krieg und auch Kriegsverbrechen begangen werden. Ich musste mich bei meiner Vorbereitung für diese Predigt damit auseinandersetzen, dass es sowas gibt. Und ich bin verunsichert, wirklich verunsichert. Ist alles verkehrt, was wir als Christen so über Frieden gelernt und geglaubt haben? Bisher war für mich unvorstellbar, dass Christen und Juden sich solche Dinge wünschen könnten, wie sie hier in diesem Rachepsalm ausgesprochen werden. Allerdings macht das schon einen wichtigen Unterschied, von welcher Perspektive aus dieses Gebet gesprochen wird. Dient das Gebet der Rechtfertigung eines überlegenen Aggressors oder entspringt es dem Zorn eines hilflosen, unterlegenen Opfers? Der Psalm 137, der wird aus der Perspektive der Opfer gebetet. Mit der Erfahrung einer tiefen, tiefen Demütigung. Jüdische Gefangene im Exil in Babylon erinnern sich an die Zerstörung Jerusalems. Sie denken an den Berg Zion, sie denken an den geschleiften Tempel. Für sie war das Inbegriff von Heimat, wo Gott zu Hause ist, wo sie ihn anbeten konnten, wo sie ihm Loblieder sangen. Alles weg, alles kaputt. Und die, die ihn zerstört haben und die Israeliten in Babylon gefangen halten, die machen sich dann auch noch lustig über sie. An den Wassern zu Babylon saßen wir und wir weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Hafen hängten wir an die Weiden im Land, denn die uns gefangen hielten, wollten, dass wir singen in unserem Heulen und fröhlich sind. Singt uns ein Zionslied. Wie könnten wir des Herrn Lied singen im fremden Lande? Wer die Harfen an die Weide hängt, der will sie nicht nutzen. Die sind unbrauchbar, nutzlos für einen geworden. Ihr Sinn ist nutzlos geworden. Wofür sollen sie aufspielen? Wozu singen? Eine hilflose, ohnmächtige Geste des Protests. Würde ich dich, Jerusalem, vergessen, fährt der Beter fort, soll meine Hand verdorren und meine Zunge soll am Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenken würde. Und dann kommt aus dem Mund des Beters, diese Bitte, die so schrecklich ist. Ich glaube, dass Gott auf der Seite der Armen und Unterdrückten steht. Bin ich fest überzeugt von. Antisemitismus, Rassismus oder auch Krieg oder wenn es darum geht, so irgendwie einen alten Traum von irgendeinem Großreich wiederzubeleben, das hat Gott immer gegen sich. Es gibt ja viele Beispiele auch in dieser Welt, wo das passiert. Die Jesiden im Irak, wir gerade wieder gehört, die machen da ihren Aufstand jetzt wieder, weil sie sich bedrückt fühlen. Das unterdrückte Volk der Uiguren, haben wir auch schon viel von gehört. In China, die Ukrainer, sie und viele andere auf der Welt wissen, wie es ist, Opfer zu sein. Und wie könnte ich dann nun, der ich in einem seit 77 Jahren überwiegend friedlichen Westeuropa lebe, überhaupt darüber nachdenken, diesen schrecklichen verfolgten Menschen eine solche Bitte zu verbieten? Ich mache mir klar, der Wunsch, Gott möge die Feinde vernichten, ist die Klage von Menschen, die unter der Gewalt von Aggressoren unendlich leiden. Hilferufe aus der Verzweiflung sind sie. Allerdings, und das muss man dann schon auch noch zugeben, bei diesen Bibelversen wird es mir unheimlich zumute. Darf ich Gott so bitten? Ich sagte es eben bereits, für Gottesdienste sind diese und ähnliche Verse nicht als Lesung vorgesehen. Angeblich sind sie nicht zumutbar, weil zu anstößig. Wie gehe ich nun mit der Tatsache um, dass auch solche Texte zum Wort Gottes gehören? Einfach nicht zur Kenntnis nehmen? Es wäre so, als wolle ich die Wahrheit, die volle Wahrheit seines Wortes, Gottes Wortes, nicht anerkennen wollen. Fällt also weg für mich. Rache- und Hassgedanken in mir fliegen, das macht krank, geht auch nicht. Ich möchte den Bogen gerne schlagen zu der Schriftlesung, die wir eben gehört haben. Sie weist uns darauf hin, dass Gott solche Gebete hört und schon Pläne seines heilsamen Handelns bereit liegen. Das war für mich dann schon eine Neuentdeckung, dass Gott die Bitterkeit der Worte und Bilder, die in diesen Psalmgebeten auftauchen, hört und dass ihn das zum Handeln veranlasst. Das könnte auch uns helfen, zu unseren eigenen dunklen Gefühlen zu stehen. Menschen dürfen also so zu Gott reden. Und wer selbst so nicht glauben kann oder auch auf gar keinen Fall Gott so bitten will, könnte zumindest respektieren, dass andere so vor Gott treten. Vielleicht hilft es ja sogar, das eigene Bild von Gott zu überdenken. Die Bibel, die präsentiert, menschlich gesehen, kein harmonisch stimmiges Bild von Gott. Überhaupt nicht. Sie erklärt Gott nicht. Sie entwickelt keine Theorie von Gott, so und so ist er. Sie sammelt und sie bewahrt Erfahrungen mit Gott und gibt die weiter. Und so werden, so wie bei plötzlich aufleuchtenden Schlaglichtern, immer wieder Fragmente von Gottes Wesen sichtbar. Die Rachepsalmen sind der Dunkelraum in der Gefühls- und Emotionswelt der Psalmen. Und das können wir nicht leugnen, die sind da. Auch wenn es Menschen geben wird, die meinen, die jüdische und christliche Religion, was sie ja gar nicht ist, rechtfertige damit Gewalt und ja, Krieg, was auch immer. Aber ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall. Denn was ist besser, alles selbst in die Hand zu nehmen? Oder all das, womit ich nicht klarkomme, Gott hinzuhalten und es letztlich an ihn abzugeben. Und doch, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, damit wir Gott nicht dann doch irgendwie so hintenrum zu unserem persönlichen Kriegskumpanen machen. Immer muss es dabei bleiben, dass ich Gottes Unergründlichkeit und seine Unverfügbarkeit anerkenne. Da gibt es ein Beispiel, das ich gefunden habe, wie das ablaufen kann. Der Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel, ein Jude aus dem heutigen Rumänien, inzwischen ist er schon tot, hat das Konzentrationslager in Auschwitz überlebt. Und immer wieder hat er betont, dass seine Wut, die er da hatte, auch seine Wut gegen Gott, die sich dort entwickelte, immer innerhalb seines Glaubens tobte, nicht außerhalb. Und genau darum geht es, in der eigenen Wut, im Zorn des Herzens jemanden finden, dem ich klagen kann, wie es um mich steht. Und ich denke, genau so findet ein gequältes Opfer einen Adressaten für seine Klage. Die lautete bei Elie Wiesel: Gott, wo ist deine Gerechtigkeit? Wie können Täter glauben, sie könnten sich vor dir rechtfertigen für das Ungeheure, das sie tun? Nicht meine ist die Rache, aber die deine ist sie, mein Gott. Vergiss es nicht, vergiss mich nicht. Wenn wir beten, beginnen wir ja oft mit: lieber Gott. Allerdings auf die Härte des Lebens, die Menschen im Krieg erleben, erscheint der liebe Gott wenig hilfreich. Wenn ich als Mensch nicht einmal zum Himmel schreien kann, was da so himmelschreiend an Ungerechtigkeit auftritt, welchen Gott soll ich dann daran erinnern können, dass seine Gerechtigkeit den Opfern gilt? Das kann doch nur jener Gott sein, von dem ich in der Bibel höre und von dem ich auch im Glaubensbekenntnis bekenne, dass er es ist, der Lebende und Tote richten wird. Er wird es also richten. Und mit diesem Wissen soll ich loslassen, was mich quält, auf Gott warten. Worum geht es beim Gebet denn eigentlich? Wenn ich bete, dann informiere ich doch Gott nicht über etwas, was er noch nicht wüsste, sondern ich bete, weil ich von Herzen hoffe und wünsche, dass dieser Olaf Jahn, so wie er hier steht, der zu beten begonnen hat, ein anderer geworden sein wird, wenn er am Ende Amen sagt. Beten des eigenen Herzens ist also, da geht es nicht um Information, da geht es um Transformation, um Verwandlung. Ich bete in der Zuversicht, dass sich etwas verändern kann. Dass sich etwas verwandelt, wenn ich mit Gott spreche. Manchmal geschieht das und dann, das glaube ich, hat Gott mit mir gesprochen. Und ich habe zugehört. Psalmen kommen mir manchmal vor wie die Räume eines Hauses. Sie stellen Worte und Bilder und Vorstellungen zur Verfügung, die ich so wie innere Räume durchschreiten kann. Da gibt es schöne Wohnzimmer, helle Küchen, der Gemeinschaft, der Freude, in denen unser Mund voll ist von Lachen, Psalm 126, aber auch so das Schlafzimmer des trotzigen Trostes gibt es da, wo ich mich im Bett verkrieche. Decke über dem Kopf und Schutz bei Gott suche. Dennoch bleibe ich stets bei dir, so heißt es, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand, wenn ich nur dich habe. So frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Trostes, meines Herzens Trost und mein Teil. Es ist gut, wenn wir das so hoffen können und glauben können. Doch es gibt eben auch die dunklen Keller im Haus, wo ich vor mir selbst was verborgen halte. Nicht, also Dietrich Bonhoeffer hat das mal so ausgedrückt, nicht, wo er das entdeckt hat. Da, wo ich entdecke, dass ich das wilde, gierige, verängstigte Geschöpf bin, das sich in der Seele bald duckt und bald bläht zum Töten. Was mache ich nun mit diesem Keller, in dem ich die Wahrheit meiner Selbsterkenntnis sozusagen in Kisten verpackt und in die hinterste Ecke geschoben habe? Das, was mir der Beter des 137. Psalms hier vormacht, sollte ich mir wohl doch vielleicht, ja, zumindest mal als beispielhaftes Verhalten vor Augen halten. In diesem Keller der Wahrheit, da kann ich hineingehen, weil Gott mich in den Psalmen eben auch durch die hellen Räume führt, die von der Gegenwart seiner göttlichen Liebe erfüllt sind, in denen vertraute Bilder an der Wand sind, an dem am Tisch Freunde sitzen. Und auch die Decke, die mich schützt und mir bezeugt, dass ich Gott vertrauen kann. Das ist, dass ich eben in seiner Nähe geborgen bin. Dann kann es auch gelingen, wenn ich das so für mich wahrnehme, dann kann es auch gelingen, dass ich in der Bedrängnis auf Gottes Macht vertraue. Und ich bin überzeugt davon, dass dies auch das Geheimnis unserer Geschwister ist, die von Ungerechtigkeit und Gewalt bedrängt werden und deren Glaube trotzdem fest darin verankert ist, dass sie als Gottes Kinder in seiner Hand sind und nichts sie daraus vertreiben kann. Die erlittene Schmach wird euch doppelt vergolden und zum Ausgleich für die Schande werden sie frohlocken über ihr Teil. Denn sie werden in ihrem Land ein doppeltes Erbteil erlangen und ewige Freude wird ihnen zuteil werden. Amen.